Is the crown lash the road? Hey, willst du das kurz erzählen, was ich heute gemacht habe bei dir?
Es war super unangenehm.
Sag mal bitte ganz kurz.
Nein, ich möchte das nicht erzählen. Nein, ich möchte das nicht.
Bitte.
Das ist einfach.
Oh, bitte, Schatzi. Ja. Bitte, bitte, Basti.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava, eurem geliebten Diarrhea-Podcast. Ja, Özekoser und ich teilen nicht nur ein Herz, ein Gehirn, sondern wir teilen auch ein Arschloch, denn wir haben beide gerade Durchfall. Ich dachte, damit kann man einen Podcast wirklich gut eröffnen. Wie oft warst du heute schon auf Klo?
Ich habe keinen Durchfall, Basti. Also ich weiß nicht, was dein Problem ist, warum du hier irgendwelche ekelhaften Geschichten über mich verbreitest, aber ich habe keinen Durchfall. Hast du Durchfall?
Du hast mir gerade noch erzählt, dass dein Arsch wie der Vesuv aussieht und dass du faktisch mit Lava die Schüssel gespalten hast.
Nein, ich hatte ja Magenkrämpfe. Gestern war es für mich ganz schlimm. Wir können ja sagen, wo wir waren, oder? Können wir das sagen?
Wir können das sagen. Ja. Ich glaube, die Leute können es ja schon ahnen. Wir waren in Hückeswagen.
In Ägypten.
Und Istanbul. Wir waren in Istanbul. Und auch noch woanders in der Türkei für diese wunderschöne Fernsehshow, die wir jetzt drehen. Erstmal vielen Dank an alle, die Tickets gekauft haben. Bratwurst und Baklava, alle 5 Shows sind ausverkauft. Ihr seid ja wohl mal ganz krank. Richtig geil. Wir freuen uns. Das ist wirklich richtig, richtig cool, weil wir wissen, dass jede TV-Show von Leuten stattfinden wird, die richtig Bock drauf haben. Und das ist einfach cool.
Und wir haben gerade richtig abgekotzt, Alter. Wir sind gestern, guck mal, wir sind mit Lufthansa zurückgeflogen, weil wir uns gedacht haben, deutsches Traditionsunternehmen. Dann sind wir von Bodrum zurückgeflogen über München. Es gab keinen Direktflug und München Umstieg und dann von dort nach Köln. Und dann kommen wir erstmal, die Maschine startet 40 Minuten später und die so, ja, hey, das holen wir in der Luft ein. Und wir so, hey, klar, Alter, Deutschland, Lufthansa. Dann, während wir im Flugzeug waren, kam schon so Durchsagen, ja, wir sind uns nicht so ganz sicher, ob wir die Anschlüsse bekommen in München. Und wir so, egal, Alter, Deutschland, Geodreieck, ey, die werden auf jeden Fall.
Deutschland.
Und dann hatten wir noch so eine Lufthansa-App und da kann man erst 50 Minuten, bevor man ankommt, sieht man da, ob man seinen Anschluss bekommt. Und 50 Minuten vorm Flug war noch alles erreichbar. Basti und ich haben uns so einen Hollywood-Moment gedacht, dass wir in einem Terminal aussteigen, wie bei Kevin allein zu Hause und ich vergesse Basti einfach im Flugzeug und renne ins andere. Ja, nichts. Wir haben es verpasst.
So war es leider nicht. Ja. Besonders schön war die Ankündigung, ich hatte mir ja schon meine Zaubertabletten eingeworfen, die mich zu so einer Art menschlichem Plastik machen. Das, was ich dort zu mir nehme, ist ja relativ ernsthafte Medizin, deswegen werde ich den Namen jetzt nicht nennen, weil ein paar haben mir geschickt, ich sollte, bevor ich den Namen dieses Medikaments nenne, einen Disclaimer setzen, damit junge Leute da nicht zum Missbrauch zum aufgefordert werden. Man kann es allerdings auch nur verschreibungspflichtig.
Heroin!
Jedenfalls Heroin, es ist Heroin. Es ist auf jeden Fall ein ziemlicher Hammer, der mich wegbrezelt. Das ist erstaunlich, weil das reguliert deine Emotionsempfindung, positiv wie negativ, auf ein dermaßenes Level, dass du einfach ein Backstein bist. Du bist einfach ein geistiger, seelischer Backstein. Selbst wenn der Scheiß dir gebrannt hätte, wäre es mir egal gewesen. Als dann die Stewardess aber durchsagte, dass wir aufgrund eines schweren Unwetters auf der Strecke später eintreffen werden, habe ich gedacht, ach, da greife ich doch nochmal ins Handgepäck. Und dann habe ich mir nochmal eine kleine nachgeworfen, noch eine kleine Zaubertablette, und dann ging es mir ganz gut.
Aber erzähl doch mal weiter. Jetzt war die Stewardess, war auch noch Psychologin. Und die hat halt Basti richtig einen Text geschoben. Die hat ihm halt gesagt, aber sie wissen ja, das ist eine irrationale Angst. Also sie müssen sich da jetzt gar keine Sorgen machen. Warum nehmen sie denn überhaupt die Tabletten? Und Basti war schon auf 2x Material. Der war auf 180 km/h im Gehirn, Alter. Der hat die nur noch so angeguckt, hat sein linkes Auge hat Photosynthese gemacht, sein rechtes Auto war keine Ahnung, Alter. Das ist wahrscheinlich noch im Bodrum gewesen. Basti war voll drauf und die hat ihn so zugelabert. Aber sie wissen schon, das ist Jesus und das ist irrational und das ist das. Und Basti war so, ja, ich bin auch Psychologe, ja. Und die war schon,
so richtig, ich glaube, die hat mich für dumm gehalten. So ein richtiger Dialog war nicht mehr wirklich nötig. Ich war wirklich, also ich könnte zum Beispiel auf dem Zeug nie eine Show spielen, weil mein Gehirn so verlangsamt wird, das ist einfach so, als würdest du einen Motor auf, weiß ich nicht, auf 10% betreiben. Das ist so krass. Ich kann nicht richtig denken. Also ich denke genug, um Klo, Essen, Pipi und Hunger, Wasser, Kalt, das kriege ich alles hin. Aber alles darüber hinaus ist eine zu große Herausforderung da drauf.
Ich mal
und so
ein
Gespräch mit der Stewardess habe ich nicht mehr hinbekommen.
Ich mal ein schöneres Bild, Basti. Dieses Medikament ist wie ein Dimmer. Es ist zwar immer noch Licht da, aber das, was dir Angst macht, das siehst du nicht mehr.
Wow. Alter, deine Worte sind wie ein Pinsel, der die Sätze malt. Es ist unglaublich.
Ja,
das ist
oder?
Ja, Wahnsinn. Ja, du hast recht. Es ist ehrlich gesagt wirklich so, als würde man den Dimmer im Kopf anmachen. Alles ist nur halb warm, halb scharf, halb gut, aber auch halb so beängstigend, was es wiederum ganz gut macht. Und die war wirklich, sie sagte, sie hätte Psychologie studiert, wäre auch Psychologin. Und dann habe ich gesagt, das ist lustig, habe ich auch. Und dann sagt sie, hey, wie, und die arbeiten nicht als sowas? Ich habe gesagt, nee, ich muss hier mit dem kleinen Mann, ich bin sein Bewährungshelfer und flieg den jetzt. Der durfte seine Familie in der Türkei 2 Tage besuchen. Und
das hat sie uns geglaubt.
Zurück in die JVA Hannover. Das hat sie uns sofort geglaubt. Ja, Rassisten sind wir ja alle. Hey. Und das war ganz lustig, sie wusste auf jeden Fall nicht, wer wir waren. Und dann meinte sie, ja, denken Sie denn nicht, dass das schlimm ist, dass Sie das Zeug nehmen? Das kann nicht gut sein. Ich so, ich glaube doch. Ich glaube auf jeden, dass das gut ist. Und es hat funktioniert. Ich habe den Flug gut überlebt.
Jetzt erzähl mal unseren Zuhörern, was dein bester Freund gemacht hat, Özcan Kosa. Wir sind das erste Mal zusammengeflogen, oder? Wir sind das erste.
Glück, ja.
Ja. Habe ich dir Angst gemacht? Nein. Habe ich mich um dich gekümmert? Ich habe meine Hand auf deine Schulter gelegt, ich habe deinen Nacken ein bisschen massiert, um dich zu beruhigen. Ich habe dich immer wieder beruhigt und gesagt, Basti, alles ist in Ordnung. Hä? Wer hat den besten Blowjob gegeben im Flugzeug?
Nach dem Pilot, du.
Siehst
du?
Hat
mir wirklich gut gefallen, das war sehr lieb. Nee, du warst wirklich einfühlsam. Ich glaube, du hast dabei mein Portemonnaie geklaut, weil seitdem suche ich das, aber sonst war es wirklich nett von dir.
Ja, das
also für deine Verhältnisse ein Maß an Empathie, dessen ich überhaupt nicht gewahr war, dass du dazu in der Lage wärst.
Ja, ich war auch auf Lorazepam, deswegen ich war's. Nein. Aber es war echt cool.
Ja.
Ey, aber wisst ihr
also
was?
Unser Urlaub in der Türkei war auf jeden Fall eine besonders ereignisreiche Zeit. Wir dürfen jetzt noch nicht spoilern.
Ja, stimmt.
Aber wir haben ein paar coole Sachen erlebt.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, den Eismann dürfen wir erzählen. Dürfen wir den Eismann erzählen?
Nein, gar nichts erzählen, Basti. Nein, das ist doch Killer. Das kann man so nicht erzählen.
Ich glaube nicht, dass das jemals gesendet wird.
Doch, natürlich. Warum denn? Nur weil du aggressiv geworden bist gegenüber Türken?
Ich bin richtig aggressiv geworden. Nicht Türken. Ich habe ja nicht gefragt, ob er Türke, Kurde oder sonst was ist. Ich bin einfach so aggressiv geworden. Aber das werdet ihr dann
nicht erzählen. Ja, stimmt auch. Ja, stimmt. Ja, aber jetzt, was ich ganz krass fand, wir haben unseren Anschlussflug verpasst in München. Und dann kamen unsere Koffer einfach nicht. Also wir hatten jetzt noch Hoffnung, weil wir hatten jetzt noch Plan B. Wir haben gesagt, Alter, wir waren 6 Personen. Wir sagten, hey, guck mal, wir mieten uns jetzt einfach einen Wagen und fahren dann halt nach Köln, weil alle wollten nach Hause. Wir konnten nicht mehr. Wir waren so fertig von diesen ganzen Drehtagen. Es war so heiß in der Türkei, 36 Grad. Wir sind gestorben und wir waren immer in der prallen Sonne die ganze Zeit. Und
was bei meiner Genetik eine wirklich gute Sache ist in der Türkei bei 36 Grad in der Sonne. Also ich habe einfach einen Sonnenstich nach dem anderen kassiert.
Du bist echt Phosphor, Basti, gell? Man konnte gewisse Bereiche des Mondes tagsüber, wenn man mit dem Teleskop geschaut hat, besser sehen, weil Basti noch mehr Sonnenlicht reflektiert hat. Das
du warst. Ja, es war wirklich nicht so gut. Ich vertrag das nicht. Ich bin morgens immer mit Schüttelfrost und Fieber aufgewacht, was glaube ich kein gutes Zeichen ist. Aber was willst du machen? So, wir können jetzt nicht das Kamerateam dazu zwingen, nur im Schatten zu drehen. Es war allerdings echt anstrengend und echt heftig. So.
Ja, und Basti, guck mal,
die haben unsere Klamotten nicht zurückgegeben, die Bastarde, ne?
Ja, die haben uns die Koffer nicht zurückgegeben. Die haben zu uns gesagt, nee. Also euer nächster Flug ist morgen früh um 6.40 Uhr. Wir so, ja, aber hey, wir wollen jetzt vielleicht weiterfahren. Es ist ja erst 10 Uhr. Also sie müssen jetzt morgen früh den Flug nehmen. Und wir so, ja, was ist, wenn wir jetzt mit dem Auto? Ja, dann können wir ihnen die Sache nachschicken. Ja, was ist, wenn wir morgen woanders, wenn sie es nicht nachschicken können? Ja, es geht halt nicht. Und das fand ich schon krass. Das war also unsere Koffer
wurden... Also ehrlich gesagt, ich fand was anderes fand ich noch krasser, wenn du mich fragst. Also ich fand irgendwie noch krasser, dass man dann mitgeteilt bekommt, man ist halt 10:30 Uhr abends am Flughafen von München, man muss am nächsten Morgen 5 Uhr weiterfliegen. Das hat erstaunlich alles gut funktioniert. Also das haben die wirklich so umgebucht und Sitzplätze waren auch gut, alles okay. Aber dann kriegst du so eine Mitteilung, hier ist ihr Hotel-Voucher, damit sie heute Nacht in der Nähe vom Flughafen München übernachten können. Und dann drückst du auf den Hotel-Voucher und das Erste, was du siehst, ist, alle Hotels im Umkreis von 20 Kilometern sind ausgebucht. Und das war einfach so, wollte ich mich eigentlich verarschen, Digga? Und da mussten wir eine halbe Stunde, 30 Minuten mit dem Taxi auf die andere Seite von München fahren, um dort in einem Hotel unterzukommen, weil das die einzige Möglichkeit war. Plus, dass noch nicht mal, dass es in dem Hotel-Voucher nicht enthalten war. Das heißt, dass die über 1000 Euro, die unser Team da, ich glaube 1500 Euro, die unser Team Hotelkosten erzeugt hat, wahrscheinlich gar nicht zurückkommen werden.
Das
ist absolut nicht cool gewesen. Wir hätten eigentlich am Flughafen pennen müssen.
Und
das war der Plan der Fluglinie.
Willst du jetzt den Hammer noch hören, Basti? Das, was du nicht mitbekommen hast. Wir haben ja heute die Koffer bekommen, wir sind zurückgeflogen, wir sind dann mit dem Taxi, bin ich jetzt ins Hotel. Und pack meinen großen Koffer aus, Alter. Und ich gebe meinen Zahlencode ein und er geht nicht. Ich so, hä? Ich mache meinen Zahlencode nochmal, mach nochmal auf Null, ich klopfe ein bisschen dagegen, mach nochmal. Nehmen wir mal an, mein Zahlencode ist 315. Ich mach 315, geht nicht. Mach 513, ich so, hä, habe ich es spiegelverkehrt eingestellt? Geht nicht. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht habe ich noch andere Codes. Gib die ein, geht nicht. Alter, und dann musste ich einfach anfangen. 000, 001. 002 und immer bei jedem 001 und dann
willst
geht's
du
so
dich verarschen?
Ich schwör auf meine Mutter, ich saß hier im Savoy Hotel.
Du hast alle 999 Kombinationen durchgegangen.
Und jetzt kommt der Hammer. Das ging trotzdem nicht und ich habe mir gedacht, hey, ich gehe zu dem Kofferhändler, bei dem ich sie in Köln gekauft habe und dann war ich so, Scheiße, heute ist Sonntag, Alter. Und dann bin ich voll sauer geworden. Ich habe dann gegen dieses Zahlenschloss geschlagen, weil ich habe von 000 bis 999 alles eingegeben und das ging's nicht. Und dann habe ich auf meinen Code wieder auf 315, also jetzt wieder zum Beispiel, habe ich das eingegeben und dann habe ich mir so einen Metallgegenstand geholt und so hart gegen diese Henkel gedrückt, dann ist es aufgegangen, aber die mittlere Zahl war verschoben. Also es war jetzt nicht wie ursprünglich 315, sondern 385, was gar nicht sein kann. Also gehe ich schwer davon aus, dass jemand meinen
dass
Koffer...
Dass sie deinen Koffer geöffnet haben.
Genau, die haben meinen Koffer geöffnet, weil da gibt's ja so ein Schloss, womit die alle Koffer aufkriegen. Und die haben meinen Koffer...
Es tut mir leid, dass wir kurz pausieren müssen, aber ich muss auf Toilette rein. Ich kann es nicht ändern.
Ja, ja, geh du ruhig kacken, Basti. Gar kein Problem,
ich
kack
jetzt. Ich ruf dich gleich zurück.
Ja, okay, kack, okay, tschüss. Basti geht kacken, tschüss. Basti geht jetzt kacken. Und der hat jetzt einfach aufgelegt. Egal. Auf jeden Fall, der muss wirklich richtig hart kacken. Warte, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann kommen wir gleich wieder zurück bei Kackwurst und Kacklava. Hey, der war gut. Kackwurst und Kacklava. Kackwurst und Kacklava mit Kacklian Bielendorfer und Özkakla. Egal, tschüss. Ja, okay, jetzt. Guck mal, ich hätte eigentlich da aufhören sollen, wo es lustig war. Und jetzt habe ich wieder weitergemacht, jetzt habe ich reingekackt. Aber der war auch gut. Okay, ich mache jetzt Pause, tschüss. Herzlich willkommen zurück bei Kackwurst und Kacklava. Und hier ist unser Hauptdarsteller, Bastian Bielendorfer, zurück aus der Toilette der Verdammnis. Basti,
ja,
ich
also
habe
jetzt ist
von
die Toilette der
Kanalisations-TV Live-Aufnahmen von deinem Analbereich bekommen und ich muss sagen,
oh mein Gott.
Wir sind entsetzt. Wir sind entsetzt. Welche Konsistenz diese Fäkalienstruktur hatte, alle sind begeistert und entsetzt zugleich. Bro, was war los?
Entsetzt ist ein gutes Wort. Was war los? Sind wir jetzt hier nach dem Fußballspiel? Soll ich jetzt Toni Kroos mit das EM-Halbfinale diskutieren? Ich habe mir den Magen verdorben, genauso wie du.
Nee, ich habe meinen Magen nicht verdorben. Schieb's nicht aufs türkische
Alter, du
Essen.
Du hast zwei Tage Magenkrämpfe gehabt und bist fast zusammengebrochen in einer Tankstelle in der Türkei.
Ja, bei mir war es von der Klimaanlage. Du musst mir sowieso alles nachmachen.
Von der
nachmachen.
Klimaanlage. Die Klima, du hast Durchfall
du musst mir
von
alles
der Klimaanlage
halt.
Gehabt.
Ich, mir ging's die ganze Zeit super. Dann sage ich, mir geht's schlecht. Dann kommt Basti 10 Minuten später. Mir geht's auch schlecht. Hallo, ich bin auch da. Herr, warum stehe ich jetzt nicht im Mittelpunkt? Ich bin doch immer das Opfer. Der arme Basti, genau, das war der mein, immer krank
darum
ist.
Darum ging es mir, ja, ja.
Ich habe Flugangst, ich habe auch Kackangst. Oh,
weißt du, was das Problem ist? In Ägypten sagt man das ja zum Beispiel. Wenn du in Ägypten halt dieses Problem bekommst, dass die Bakterien dort, die du dann hast, mit den deutschen Mitteln nicht behandelbar sind. Und ich habe leider das Gefühl, in der Türkei ist das ganz genauso. Weil die Mittel, die ich immer nehme, wenn ich solche Probleme habe, funktionieren komplett gar nicht.
Bei mir, gar nicht. Bei mir hat es echt geholfen. Ich habe einmal so eine Tablette, die hat mir sehr geholfen. Ich sage jetzt nicht, weil sonst wird es hier das Pharmaunternehmen, der Pharmaunternehmen-Podcast. Ich habe so ein krampflösendes Teil genommen. Mir hat das sehr geholfen. Und also jetzt, heute geht es mir richtig gut. Aber ich merke, bei dir sind noch Nachscheißereien, nennt man das, oder? Wenn man nachscheißt.
Ich komme mir vor, als hätte ich für einen YouTube-Channel Indian Street Food. Kennst du das, wenn so Street Food-Vendors, gibt es bei YouTube, wo so ein Typ da mit seinen Fußnägeln das Hähnchenfleisch schneidet, ja, bevor er es in die Fritteuse, ja, wirft.
Ja.
Dann letztens, es gibt immer so wieder Videos, wo so englische Touristen sagen, today I, oder am besten australische, so, mate, today I try Indian Street Food and look how long it takes to get food poisoning. Und dann war gestern so einer, der hat irgendwie, habe ich zufällig gesehen, hat so, ich kann dir gar nicht sagen, es sah aus wie Kotze. Es sah einfach wie Kotze aus, was er da gegessen hat. Mit so weißem Zeug drauf und so Bällchen, so frittierten Bällchen drin. Und er hat einen Löffel davon genommen, hat angefangen zu würgen, dann hat er so einen Hautausschlag bekommen und musste ins Krankenhaus.
Alter.
Und das ist schon, also ich glaube, selbst wenn du in eine handelsübliche deutsche Toilette trinken würdest, würde der Effekt nicht so schlimm sein.
Aber warum machen die das? Also, guck mal, ich liebe es wirklich, indisches Essen hier in Restaurants, schmeckt mir sehr. Wie heißt dieses Butterhähnchen? Basti, du bist doch so gut.
Butterchicken?
Ja, aber da gibt's doch so Tandoori-Chicken.
Tandoori-Chicken.
Oh, das, ja, Ei, das schmeckt schon killer, Alter. Also,
indische Küche ist fantastisch, aber das, was du auf der Straße in Indien kaufen kannst, ist natürlich nennen wir es mal aus deutscher Sicht, hygienisch fragwürdigen Bedingungen entstanden.
Für unsere hygienisch, ich glaube, wenn die hier irgendwas essen würden, würden die auch Durchfall bekommen, weil es zu sauber ist. Weißt du?
Ja, also vielleicht, aber weißt du, ich meine, manchmal fragt sich auch so, ey, Bro, Löffel ist erfunden, verstehst du? Kannst Löffel nehmen. Weil in vielen dieser Videos, die man so sieht, nehmen die Verkäufer halt die blanke Hand. Also dann haben die so eine Tasche, so eine Teigtasche, wo irgend so ein undefinierter Rotz drin liegt. Und denken so, so 7 verschiedene Soßen würden noch gut dazu passen. Und dann greift er mit der Hand in diese Soße überall und planscht das einfach so drauf. Und du denkst so, boah, ich krieg schon Kotzkrampf vom Zuschauen. Warum nimmt man nicht einfach einen Löffel? Also wen würde das denn stören, einfach einen Löffel zu nehmen?
Und dann tut er doch mit der gleichen Hand seine Nase so rotzen.
Ja.
Und dann tut er es nur an seinem Oberteil und dann wieder rein in die Soße und ich so.
Indien ist ja das Land der Widersprüche. Einer der reichsten Inder überhaupt oder der Sohn des reichsten Inders, glaube ich, hat gestern geheiratet mit einer Pomphochzeit, die angeblich über 400 Millionen Dollar gekostet haben soll.
Aber zum vierten
Justin
Mal.
Justin Bieber war da.
Zum dritten Mal ist das jetzt. Diese Feier ist jetzt zum dritten Mal. Der hat jetzt 3 Hochzeitsfeiern gemacht. Die mit Justin Bieber ist die neue. Bei der einen war Rihanna. Der hat ja.
Aber er hat immer die gleiche Alte geheiratet?
Ja, ja, das ist immer die gleiche. Auch wenn die sich dann trennen, muss er sich 3-mal scheiden lassen.
Das ist super. Nee. Und er sieht aus wie Glonchi McGlonschmir. Weißt du, er hat so schulterlanges Haar, seine Augenbrauen sind zusammengewachsen, hat irgendwie 4 komisch sitzende Zähne im Mund. Also er sieht nicht so reich aus, wie er ist. Und manche oberflächliche Menschen würden behaupten, dass diese bildhübsche ehemalige Model-Inderin vielleicht auch Interesse an seinem finanziellen Background hatte, aber ich glaube, sie ist einfach mit seiner Persönlichkeit verliebt. Und ich will da auch nichts unterstellen. Und sagen wir mal, der Aufwand, der da betrieben würde für diese Hochzeit, da fasst du dir einfach an den Kopf. Das ist sowas von affig und albern. Und ehrlich gesagt, also die haben ein Mercedes Cabrio mit 300.000 Diamanten besetzt. Das, mit dem sie vorfahren.
Mhm.
Und du denkst dir wirklich so, also erstens in einem Land, weißt du, wie Indien, wo die Armut sagen wir mal, Menschen wirklich auf der Straße noch verhungern, in dem es noch die Pest gibt, so, weißt du, also in dem es wirklich massivste Probleme mit Armut gibt. ja. So einen Pomp, so eine absurde Darstellung von Reichtum zu zeigen, das finde ich, also ey, ich bin, jeder soll seine Hochzeit feiern, wie er will, alles okay. Und auch Inder dürfen die Hochzeit gerne aufwendig feiern, alles cool. Aber ob man wirklich in einem Land, in dem Kinder zu Tode hungern auf der Straße mit einem diamantbesetzten Mercedes Cabrio fahren muss, weiß ich nicht. Finde ich schwierig.
Ja, der hat ich habe gerade gegoogelt, also wenn das der ist, mit der Prunkhochzeit, das ist der Ambani, der hat ein Vermögen von 116 Milliarden US-Dollar. Aber jetzt sei mal ehrlich, Basti. Überleg mal, der Mukesh Ambani läuft an dir vorbei und sagt, ah, du bist doch bei dem Bildendorfer. Und nein, und du müsstest nur ein bisschen
fauchen. Also man müsste Comedy machen.
Du müsst ein bisschen Saxophon, ein bisschen Saxophon spielen bei ihm. Weißt du?
Du meinst, ob ich ihm Saxophon spielen, ist wieder dein Türkisch für einen Blasen, richtig?
Genau. Und du müsstest nur
das würde ich jetzt nicht machen. Aber auf seiner Hochzeit ein bisschen Saxophon spielen, das könnte ich mir schon vorstellen, dass ich dann reinkomme und so weißt du, auf dem Saxophon. Also den, sagen wir mal so, wenn Justin Bieber dahin geht und irgendwie für 10 Millionen, 10 Minuten seine Hits, die größte von Ed Sheeran oder 27% geschrieben sind, singt, alles cool. Kann man, finde ich immer noch besser, als wenn man jetzt zu so Kadyrov oder so, oder irgendeinem Kriegsverbrecher geht, weißt du? Es geht jetzt, der ist ja nur reich, der Mann, der ist jetzt kein Kriegsverbrecher. Das finde ich wirklich kritisch. Also wenn du bei so einem modernen Diktatoren auftritt, so Weißrussland, die Ecke und so, ne? Das finde ich schwierig als Musiker. Aber wenn so ein spackenreicher Inder meint, er muss dir 10 Millionen geben, damit du einmal hinfliegst und Jodel-Jodel für seine Alte machst, ja, mach doch. Also ich finde einfach nur dieses, ich verstehe, also wir haben ja schon mal über Reichtum gesprochen. Ja. Die reichsten Leute, die ich kenne, ich finde das an Deutschen eigentlich auch ganz angenehm. Klar, es gibt so die Dieter Bohlen-Reichen, ne, so die das zeigen. Und es gibt halt, aber die richtig, richtig, oder die Geißens sind, glaube ich, das beste Beispiel. So für die klassisch reich dummen Leute. Aber die wirklich, wirklich reichen Leute, so aus der Richtung Krupp-Familie oder so, weißt du, wo man jetzt wirklich auch weltweit auf dem Niveau von den reichsten Menschen der Welt spricht, ja, denen siehst du es halt nicht an. Und natürlich merkst du es dann, weil wenn du mehr als 4 Meter rangehst, wirst du von 6 Sicherheitsmännern niedergerungen und im Zweifelsfall erschossen. Aber an sich siehst du ihnen ihren extremen Reichtum oder die Aldi-Brüder oder so, die leben ja jetzt, glaube ich, mittlerweile beide nicht mehr, denen hast du es nicht angesehen. Und ich finde Understatement beim Reichsein sehr viel angenehmer von Menschen als dieses, alter, ein diamantbesetzter Mercedes. Das ist halt, das ist absurd. Das ist einfach absurd.
Ja.
Das ist in keinster Weise zu rechtfertigen so. Also das ist einfach krank, 300.000 Diamanten zu verschwenden und den Mercedes von diesem Typen zu lackieren. Das ist einfach krank.
Ja,
aber gut, alles, was bezahlt wird, wird halt auch gemacht und Geld regiert die Welt. Das ist einer der ältesten und wahrsten Sätze, die es gibt.
Und ich finde auch super, dass du als Beispiel die Krupp-Familie genommen hast, die einfach die größten Waffenproduzenten während den Weltkriegen waren. Aber hey,
und auch im Krieg,
die sind sehr zurückhaltend und überhaupt nicht so in der Öffentlichkeit.
Nein, aber also da, ja, also ja, natürlich sind die fraglich in vielerlei Hinsicht. Und das sind viele dieser Dynastien, weil kaum eine deutsche Industriellenfamilie ist durch den Zweiten Weltkrieg gegangen, ohne entweder pleite zu gehen oder sich zu bereichern.
Beugen.
So simpel ist es. Ne? Das ist einfach, also es gab gar keine große andere Möglichkeit. Ne? Also nee, das ist falsch formuliert. Natürlich gab es eine andere Möglichkeit, aber viele dieser Familien, ob es jetzt Henkel ist oder Krupp oder sowas, die sind natürlich über welche Wege auch immer als Gewinner aus diesem Krieg herausgegangen und sind unfassbar reich schon gewesen und noch reicher geworden. So. Aber die leben, natürlich leben die in absurden Häusern, haben absurde Umstände etc., aber trotzdem im Vergleich zu diesem Inder-Sponjo, zu dem Spagallo mit den langen Haaren, der zusammengewachsenen Augenbraue, der aussieht, als wenn er irgendwie die Nachtschicht im Quickie-Markt übernehmen würde, sind die noch eher bescheiden, sagen wir es mal so. Und ich finde einfach in der Gesellschaft, weißt du, in Deutschland, wir haben Probleme mit Armut, wir haben auch Probleme mit Kinderarmut, aber faktisch, es muss niemand verhungern. es stirbt niemand, weil er keinerlei medizinischen Versorgung bekommt. Und in Indien sieht es ja nun mal ganz anders aus. Ja. In Indien stirbst du einfach auf der Straße.
Ja, das
wenn du kein
heftig.
Geld hast.
Du hast recht.
Also wir sprechen von einem System von absolut, von unvorstellbarer Armut. Ne? Und
ja.
Also wirklich, ich war nie in Indien, ich habe aber einige Freunde, die dort waren. Und jeder erzählte das Gleiche. Auf der einen Seite ein unfassbar faszinierendes, begeisterndes, tolles Land mit wahnsinnig schöner Topografie, mit tollen Menschen, mit, wenn man an der richtigen Stelle ist, tollem Essen, aber mit einer nie auszuschließenden, omnipräsenten Armut. Also in Mumbai zum Beispiel, die Armut, die dort stattfindet, da defekieren Straßenkinder wirklich mitten auf die Straße. So, das ist Armut, was ganz anderes, als was wir als Armut verstehen. Und dann dort, an so einem Ort, so krass den eigenen Reichtum zu feiern und drauf zu scheißen, dass die Menschen im eigenen Land, wenn man sich da als Patriot betrachten möchte, und ich glaube, dieser Mann sieht sich wahrscheinlich als Patriot, stell mal vor, wie viele Menschenleben in Indien zu retten oder besser zu machen wären mit diesem Geld, das man jetzt für 3 sinnlose Hochzeiten ausgegeben
hat. Bin ich voll
hat.
Bei dir. Da gebe ich dir 100% recht. Bin ich bei dir. Hast recht. Das ist nicht zu rechtfertigen. Also diese Dekadenz, weißt du, also das ist ja hardcore. Wie vielen Menschen der dann damit helfen könnte, stimmt. Vollkommen richtig.
In Deutschland ist übrigens auch statistisch erwiesen, dass der Aufwand der Hochzeit in einem reziproken Verhältnis zur zur Länge der Ehe steht. Also Leute, die richtig dick absahen bei der Hochzeit, so richtig einen raushängen lassen, weißt du, so, also die klassische Christian Lindner Sylt-Hochzeit, die halten deutlich kürzer meistens als die bescheidenen Ehen, die vielleicht einfach nur mit ein paar Freunden oder vielleicht sogar nur mit dem Ehepaar selbst gefeiert werden. Warum, weiß ich nicht. Ich glaube, weil dieser unbedingte Bedarf, weil heiraten ist ja
Show.
Auf der einen Seite etwas, was man für sich selbst tut. Das ist der Part, dem anderen zu zeigen, hör mal, ich liebe dich so sehr, ich möchte für immer mit dir zusammen sein.
Mhm.
Der Part drumherum ist aber die Show, den anderen zu zeigen, wie sehr man von dieser Liebe überzeugt ist. Und wenn man das nicht nötig hat, wenn man nicht nötig hat, anderen zu beweisen, wie krass man davon überzeugt ist, wie sehr, na, also wenn man das nicht durch Besitz oder durch Luxus oder ein besonders krasse Feier, natürlich kann man seine Hochzeit feiern, ey, voll okay. Aber wenn man meint, man muss dafür irgendwie ein Schloss mieten und 3 Tage komplett abgehen, dadurch wird kein Tag deiner Ehe besser, wenn er vorher nicht schon gut war.
Ja, so das ist jetzt halt die Rechnung eines Mannes, der das einem anderen Mann erzählt. Aber jetzt stell dir mal vor, du liebst deine Frau über alles, okay? Du liebst sie über alles. Und ihr guckt so zusammen Fernsehen, ihr seht irgendeinen Film, wo geheiratet wird. Und sie schaut zu dir rüber und sagt, ich liebe dich über alles. Und du sagst, ja, ich liebe dich auch, Schatz. Und die sagt, ich würde mir so sehr wünschen, auch in so einem Schloss zu heiraten, weißt du, und dann mit meinem Kleid dort zu stehen, auf dich zu warten. Nee, du wartest dann vorne am Altar und dann laufe ich rein mit meinem Vater und komm. Weil, verstehst du, die malt dir dieses Bild und du so, nee, wir machen das nur mit Susanne und mit Bernd. Bro, dann brennt die Hütte, Alter. Dann brennt die Hütte. Dann gibt's Drehkick. Dann guckt ihr kurz mal danach nochmal John Wick und sie schaut dich nochmal an und sagt, eigentlich könnte ich das auch mit dir machen, du kleiner Bastard. Weil es ist ja halt immer die Sicht des einen, aber die Sicht der anderen Person, die da mit dir involviert ist, kann dich
völlig
davon
richtig
überzeugen. Ja, aber du hast recht. Also letztendlich ist ja der Aufwand, den du für eine Hochzeit betreibst, steht ja, das ist ja exorbitant, manchmal diese Summen, die sind ja riesig, Alter. Weißt
ja,
du?
Aber da haben wir ja gerade drüber gesprochen, dass das halt meistens kein guter Prädiktor dafür ist. Und auch einmal vorwegzuschicken, ich liebe meine Frau über alles, aber
life
ich weiß auch, dass sie mich...
The crown lash the brother. Hey, willst du das kurz erzählen, was ich heute gemacht habe bei dir?
Es war super unangenehm.
Sag mal bitte ganz war, kurz.
Nein, ich möchte das nicht erzählen. Nein, ich möchte das nicht. Das
bitte.
Ist einfach.
Oh, bitte, Schatzi. Ja. Bitte, bitte, Basti. Bitte erzähl es doch.
Meine Frau hat mich heute am Flughafen überrascht. Und als wir heute Morgen da um 7:15 ankamen, was ich super süß fand. Und dann bin ich da hingelaufen, um sie zum Armen. Und,
nein, du musst es richtig erzählen, du kleiner Bastard. Wir waren im Flugzeug und Basti hat seine Frau geschrieben, wir sind gerade gelandet. Und dann hat er auf sein Display geguckt, so komplett verwirrt, nervös. Und hat zu mir gesagt, meine Frau holt mich jetzt vom Flughafen ab. Und ich so, cool. Und Basti so, die holt mich jetzt vom Flughafen ab. Ich so, ja, das ist echt cool. Und dann war Basti komplett, sein Herz ist aufgegangen, der war richtig so
ja, im Lauf. Ich hab mich gefreut, ich fand, nee, ich fand das okay, echt schön.
Ja, nein,
nur menschlich.
Ich find's doch schön, lass mich doch, ich stell's doch nicht schlecht da, Basti. Ich fand's wirklich süß. Guck mal, nach all der Zeit, dass immer noch so eine Liebe herrscht, verstehst du? Dass die Herzen in euch drin pochen und dann ist Basti die Rolltreppe hoch zum Terminal und ich habe schon mein Handy bereitgestellt und habe Celine Dion All By Myself laufen lassen. Und Basti mit seinen hässlichen Flipflops rennt dann auf sie zu und sie hat dann dort gewartet, voll süß, auch mit so zwei
ja,
Cappuccino.
Ja, und während ich sie umarmt geküsst habe, hast du dein Handy mit All By Myself und Celine Dion über uns gehalten. Das
und
war wirklich absolut
da war eine türkische
unangenehm.
Oder kurdische Familie, die da stand, 8 Personen. Die haben alle so gelacht, als ich das Lied so hochgehalten habe. Ich liebe dich so sehr, Basti. Ich liebe dich einfach. Du bist so ein Romantiker.
Ja, ich bin nicht auch ein Romantiker. Ich wollte damit nur ausholen und sagen, dass ich meine Frau liebe, aber sie mich auch genug lieben würde. Jetzt, wenn ich. Ja, es geht doch bei Hochzeit auch darum, dass man einen gemeinsamen Weg findet, was man möchte. Ist doch ein gemeinsamer Weg. Ist doch, dass man, es geht ja nicht darum, dass der eine dies, also dass man für den einen Disneyland eröffnet und der andere will es nur alleine machen. Dann muss man einen Mittelweg finden, weil wenn man da schon nicht in der Lage ist, einen Kompromiss zu finden, dann wird es auch bei allen anderen Dingen schwierig werden.
Ja, nur ich fand das jetzt richtig gut, was du erwähnt hast. Aber wenn die Diskrepanz jetzt sehr groß ist, weißt du, so wie du sagst, also eins ist Disneyland und das andere ist, wir spazieren jetzt mal durch die Kölner Innenstadt. Das sind beides Erlebnisse. Das sind beides Erlebnisse, die man mit einer Unternehmungen, die man haben kann. Aber es ist halt ein Unterschied. Und da jetzt einen Mittelweg zu finden, dass man dann sagt, ja gut, dann gehen wir halt.
Dann gehen wir halt in Schwarzwald.
Ja, genau, weil, also. Ja, es ist, glaubst du, dass dadurch auch vor der Hochzeit Beziehungen kaputt gehen? Ich bin mir sicher, dass sie kaputt gehen, oder?
Ich glaube, dass Hochzeitsplanungen viele Beziehungen komplett zerstören.
Oder?
Alter, ich habe schon Hochzeitsplanungen bei Freunden erlebt, ich werde das nie vergessen, wir kamen da rein. Du merktest schon an seinem Gesichtsausdruck, es war so 6 Monate vor der Hochzeit, er hatte schon den Kaffee offen, ihm hat es schon gereicht. Also er war schon so, er hatte schon einen gepackten Koffer im Schrank, von dem er nicht geredet hat. Und sie, das ist jetzt kein Witz, wir kommen in dieses Wohnzimmer, alles war zugehangen mit verschiedenen Stoffen für die Tische, wie der Tisch dann aussehen könnte, verschiedene Tischdekorationen.
Nein.
Und auf dem Esstisch standen 12 verschiedene servierten Faltformen. Also wie die Servierten beim Abendessen gefaltet werden könnten.
Nein,
und
das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein
da
Ernst.
Stehen und
erfindest du das gerade?
Erklären, welche davon. Was?
Erfindest du das gerade oder ist das wirklich passiert?
Wie soll ich das denn erfinden? Nein, nein. Und dann sollten wir unseren Favoriten sagen.
Wow.
Und du kennst mich ja, ich bin Zyniker. Ne? Mir fiel das sehr schwer, nichts Abwertendes zu sein. Diese Ehe hat genau 2 Jahre gehalten, by the way. Das ist nicht gut. Einfach nicht gut. So, weißt du? Also das ist einfach, da habe ich einfach gedacht, das ist einfach so absurd, weil man sah ihm einfach an, er wollte das nicht. Und natürlich muss man sich vielleicht mal 2 Minuten damit beschäftigen, wie soll denn der Tisch dann aussehen, wie er gedeckt aussieht. Das kann man natürlich besprechen.
Ja.
Aber darauf werde ich nicht mehr als 2 Stunden verwenden. Geschweige denn, dass ich mein ganzes Wohnzimmer zutapeziere mit verschiedenen Tischstoffen.
Wer hat Schuld? Ich finde, es ist die Schuld des Mannes.
Ich weiß nicht.
Er hätte sagen müssen, Schatz, ich liebe dich über alles. Guck mal, wie schön du unser Haus eingerichtet hast. Jedes Mal, wenn ich mich für irgendein Möbelstück entschieden habe, war es am Ende dann doch eine Fehlentscheidung. Du hattest immer recht in unserer Beziehung. Ich fände es so schön, wenn du die Sachen raus... Das, was für dich am schönsten ist, mach das doch mit deiner besten Freundin. Aha, und bereits vor und
du
dann
bist ein richtiger
mein
Schmiede.
Engel. Und dann mein Engel. Dann, wenn du sagst, guck mal, die zwei, mein Baby. Die zwei. Das sind diese Tischdekorationen. Das sind meine Favoriten. Dann kann ich mir vielleicht... Ich würde vielleicht auch da einen Fehler machen, aber dann könnte ich dir vielleicht helfen. Aber es soll alles so sein, wie du es dir wünschst. Ich liebe dich. All by myself. Und dann hast du
da
gewonnen.
Da merkt man, dass du schon so manche Beziehungen hinter dich gebracht hast.
Ja, oder? Das wäre genau die
dann
richtige.
Dann bummst du die Brautjungfer. Ja, ja, also jeder kann das machen, wie er will.
Wie würdest du es machen?
Übergang.
Wie würdest du es machen? Ich kann mir das richtig vorstellen. Nee, ich glaube, da müssen wir jetzt nochmal sprechen.
Nein, ich finde, ich glaube, dass Beziehungen immer, bei allem, vom Kompromiss leben. Immer.
Mhm.
Nicht Kompromiss wie ein Nahostkonflikt, sondern Kompromiss im Sinne von, dass beide aufeinander zugehen. So, das ist der einzige Weg, wie man eine glückliche Beziehung führen kann.
Das war jetzt sehr makaber.
Und wenn deine Partnerin überhaupt nicht auf dich zugeht, ist sie wahrscheinlich nicht die richtige Person. Und wenn du nicht in der Lage bist, auf deine Partnerin zu gehen, bist du wahrscheinlich nicht die richtige Person für sie. Und das bedeutet nicht, dass man sich in Dinge zwingen lassen muss. Weißt du, jetzt Beispiel, deine Partnerin ist Cosplayerin und verkleidet sich als Pokémon. Und du kannst damit überhaupt nichts anfangen.
Ja.
Dann kann sie dich natürlich nicht dazu zwingen, dass du jetzt 6-mal im Jahr verkleidet als, was weiß ich, Mida kann lochen wie die Sonne, als Fujiyama, wie,
Mila
also als japanisches Schulmädchen.
Wie die Sonne genau. Über Fujiyama.
Also, als japanisches Volleyballspielendes Highschool-Girl irgendwie über so eine Convention läufst. Aber du kannst, oder auch Musik, wenn deine Partnerin irgendeine Musik liebt, die du nicht liebst, dann solltest du natürlich nicht den ganzen Tag die mit der hören und so tun, als wenn du sie liebst. Aber du kannst die Augen zudrücken, kannst einfach mal mit ihr zu einem Konzert gehen und kannst dir die Freude machen. Und wenn sie das gleich für dich tut, dann ist das für mich Liebe. Ich finde das ganz schön.
Ja, jein. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß, also letztendlich, wenn du dich veränderst, als Kompromiss, weil so natürlich hat jeder eine gewisse Vorstellung eines Lebens, einer Beziehung, jeder hat seine Werte und ich glaube, wenn etwas für dich dich verletzt, ja, dann kann man sich das anhören, aber kann dann natürlich auch sagen, ist das jetzt gerechtfertigt oder ist das jetzt sehr egoistisch, dass diese Vorstellung einer Beziehung, wie du sie hast, mir aufdrücken willst. Du hast recht, also dann passt das vielleicht nicht, aber da muss man halt am Anfang einer Beziehung, finde ich, ist es wichtig, ganz kurz die rosarote Brille beiseite zu legen und zu sagen, schau mal, mir sind die und die Dinge wichtig. Natürlich entwickeln sich Sachen auch während einer Beziehung und Menschen verändern sich auch während einer Beziehung. Es kann sein, dass gewisse Charakterzüge sich erst nach und nach entwickeln oder die wurden zurückgehalten, um dem anderen zu gefallen. Das ist auch oft eine Gefahr, dass Menschen bewusst ihr Verhalten verändern, um dem anderen zu gefallen. Weil das macht man ja oft in einer Beziehung. Man letztendlich ist es ja immer so ein Hin und Her und dein Gegenüber analysierst du und guckst, was mag sie, was mag er oder jetzt auch von der anderen Sicht mal gesehen. Und letztendlich verhältst du dich dann vielleicht so wegen dieser rosaroten Brille. Und deswegen gibt's ja auch diesen Begriff. Und ich glaube, wenn irgendwann ein Alltag in die Beziehung kommt, also wenn diese Liebe die Liebe weg ist, also dieses Verknalltsein weg ist, weil man hat ja am Anfang dieses, wenn sie reinkommt, dann pocht dein Herz und oh mein Gott, das geht ja mit der Zeit weg. Und das ist ja auch vollkommen normal. Dann kommt diese Ich liebe dich Zeit und irgendwann ist halt Alltag, Digga. Weißt du, nach so 20 Jahren, aber nehmen wir mal an, nach so 4-5 Jahren, du hast es immer unterdrückt und dann ist die rosarote Brille weg und auf einmal kommt dann der Moment, wo du sagst, nee, das passt mir nicht. Und dann sagt deine Partnerin, hä, warte mal, aber es war ja die letzten Jahre für dich okay. Ja, aber jetzt nicht okay. Und das ist dann das Problem, glaube ich, dass man sich verstellt für seinen Partner, aber wenn diese Brille weg ist, dann kracht es richtig.
Ja, ja, du hast jetzt mehrere Sachen angesprochen gleichzeitig. Das stimmt.
Dafür bin ich
natürlich
bekannt.
Natürlich präsentiert man sich am Anfang einer Beziehung immer in seinem, nennen wir es mal, Vanilla-Status, ne? Also 1A, ohne Macken, Schrammen und Motorenfehler, wenn man so möchte. Also der Neuwagen wird präsentiert. Und nach ein paar Monaten realisiert man dann, dass das Getriebe doch irgendwo klemmt. Und dann ist es eine Frage der Persistenz, aber auch das genau, was ich eben sagte, des Kompromisses, aufeinander zuzugehen und zu sagen, okay, diese Anteile sind nun mal da in Personen, und mit denen kann ich leben und mit denen kann ich nicht leben. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Partnerin mir nach einem Jahr sagt, ja, aber eigentlich muss ich auch noch mit anderen Männern Sex haben, um glücklich zu sein, dann ist die Beziehung halt beendet, weil das kann ich nicht. Wenn mir aber eine Partnerin sagt, ja, ich brauche das und das, keine Ahnung, ich brauche einfach mal, ist jetzt mal nicht so, aber vielleicht braucht manche das, ich kenne das aus einer Ehe von Freunden, ich will einmal im Jahr für eine Woche für mich ganz allein in Urlaub fahren. Nur ich und ein Buch. Mhm. Dann ist das vielleicht für mich nicht vorstellbar, nicht meine Art von Urlaub. Aber das ist ein Kompromiss. Und da wäre ich dann als Partner bereit zu akzeptieren, dass das Dinge sind, die der andere braucht, die ich nicht brauche. Und wo ich auf ihn zugehe.
Das ist ein sehr so gutes Beispiel. Ja, sehr gutes Beispiel. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich glaube, viele würden da sagen, nee. Warum willst du alleine in den Urlaub?
Ja, aber ist ja legitim, das zu sagen. Das ist ja nicht, also wenn man dem anderen ausreichend vertraut, dass die Frau dann nicht schwanger zurückkommt oder der Typ irgendwo übersehen Kind zeugt, dann ist es doch okay. Und ich glaube, dass der einzige Weg ist, eine Beziehung glücklich zu führen, Kompromisse. Weil Menschen sind nun mal nicht 100% kompatibel. Niemand ist das. Niemand. Und egal wie schön die Liebe ist, egal wie glücklich man mit jemandem ist, du wirst immer irgendwas finden, wo es einfach gar nicht passt.
Ja.
Und ich glaube, wir leben heute in Zeiten wegen Tinder und Social Media und dieser ganzen vorgelebten perfekten Beziehung, die dir bei Social Media präsentiert werden, weißt du, oder auch dieser bescheuerte Inder mit seiner Ehe, wo dir die ganze Zeit suggeriert wird, dass die anderen ja so unendlich glücklich sind. Die sind ja alle so glücklich, weil die machen ein ganzes Jahr nur Urlaub. Die haben ja ein Riesenhaus, ein Riesenauto, einen diamantbesetzten Mercedes, streiten nie, kriegen ihre Kinder mega gut aufgezogen, alles ist super. Und diese Scheinwelt, die dir vorgelebt wird, besonders vom Internet, besonders von Social Media, und die Verfügbarkeit, einfach jederzeit Leute kennenlernen zu können über Tinder etc. Na, also wir haben ja, früher musstest du halt vor 30 Jahren einfach zu einer Frau noch hingehen und sagen, hallo, das ist heute ja nicht mehr so. Das hat halt, glaube ich, Beziehungen massive Breitseite gegeben. Ich glaube, dass das die Langfristigkeit von Beziehungen massiv verändert hat. Die Menge an Variablen, die Menge an Verfügbarkeiten und auch dieses Vorspielen von anderen, die dich selber unglücklich machen. Ich kann zum Beispiel mir keine Urlaubsinfluencer angucken, weil egal wie geil mein Urlaub ist, deren Urlaub ist immer noch geiler.
Ist immer geiler.
Weißt du?
Ist immer geiler.
So.
Aber würdest,
weißt du, ich kann mit Manta-Rochen tauchen und auf einer wunderschönen Insel liegen und dann siehst du halt die, wie die auf dem Walhai reiten und denkst so, ach fuck.
Ja.
Aber so ist das Leben halt nicht. Das Leben funktioniert nicht durch Vergleich. Das Leben funktioniert dadurch, dass man selber den Punkt findet, mit dem man glücklich sein kann, ohne sich mit anderen vergleichen zu müssen.
Ja, aber ist aber nicht die... man vergleicht ja auch die Wertvorstellung des anderen und deine eigene Wertvorstellung. Und deswegen funktioniert es ja nicht. Also jetzt nicht mit anderen Paaren, aber ich meine jetzt wirklich nur beziehungsintern. Wenn du dann sagst, da vergleichst du ja auch. Der eine sagt, hey, guck mal, du hast jetzt gesagt, Urlaub wäre jetzt für dich okay. Also überleg mal, du liebst deine Partnerin über alles, aber nach 4 Jahren kommt sie auf einmal und sagt, hey, ich will alleine Urlaub machen. Dann sagst du, ja, passt. Was würdest du zum Beispiel machen, wenn sie flirtet? Wäre das für dich okay? Oder wäre das zum Beispiel ein Vertrauensbruch?
Flirten, ja, ist natürlich jetzt Auslegungssache, ne? Also das ist einfach Auslegungssache, was Flirten ist. Manche Menschen empfinden jedes Gespräch mit dem anderen Geschlecht als Flirt. Das sehe ich absolut nicht so. Andere Menschen sehen die, wie soll man sagen, sehen die, ja, für mich fängt Flirt an, wo der Hintergedanke dabei ist, irgendwas mit dem anderen zu haben. Das ist Flirt, so.
Aber du kannst ja nicht reinschauen.
Das habe ich einfach mit anderen Frauen nicht.
Ja, nee, ich meine nicht
deswegen,
dich. Also
deswegen ist Flirten verbieten auch schwierig, weil es im Gegensatz zu anderen Dingen einfach auch Auslegungssache ist.
Ja.
Flirten ist Auslegungssache und deswegen, aber an, also zum Beispiel Tabu, jemand anderen küssen in einer Beziehung. Tabu. Für mich.
Oder,
ist Tabu.
Und schreiben? Heimlich?
Naja, heimlich ist alles immer scheiße.
Heimlich ist also alles immer scheiße, gell? Das finde ich auch. Das ist so ein richtig, also ich finde immer so heimlich.
Ist schon, also wenn du das tust, ist ein Indikator dafür, dass was bei dir bzw. deiner Beziehung nicht gut ist.
Ja.
Wenn du jemandem heimlich schreibst, dann ist schon irgendwo das Fundament dessen, was du mit der anderen Person hast, ist nicht mehr gut. Weil sonst würdest du es nicht tun.
Ja.
Natürlich gibt es jetzt Leute, ich kenne auch notorische Lügner und Cheater, also Betrüger, die ihr Eheglück bei Instagram auswalzen, wo ich wirklich jedes Mal würgen muss. Weil
ja,
ich denke, mein Gott.
Das ist richtig also heftig, ja.
Naja, natürlich keinen Namen, aber es gibt ein paar Leute, die ich aus meinem Berufsbereich etc. kenne, die posten dann irgendwelche Videos, wie unfassbar happy sie mit ihrer Partnerin sind. Und im gleichen Atemzug weiß ich, was hinter den Kulissen abläuft, was nicht mal die Ehefrau weiß. Und dann denkst du so, das ist krass. Also,
das ist echt heftig.
Aber gut.
Ja, aber vielleicht,
aber dass Menschen in der Lage sind, diese kognitive, ich würde mich selber aus dem Fenster stürzen müssen vor Ekel vor mir selbst. Aber Menschen können das.
Ja, manche gehen da ganz komische Wege.
Und jetzt kommt eine Überleitung. Lügner gibt's halt. Trump-Attentat. Das können wir jetzt nicht außen vor lassen, weil heute Morgen, als wir uns um 5.30 Uhr aus unseren Bettchen schälten am Flughafen München, da war ja gerade auf den US-Präsidenten geschossen worden. Ich werde jetzt einmal ganz kurz in 2 Minuten zusammenfassend, ohne deine Unterbrechung sagen, was ich dazu denke. Dann wirst du sehr wahrscheinlich was Gegensätzliches sagen und dann verabschieden wir uns, weil ich wieder auf Toilette muss.
Oh, Basti. Okay.
Also. Mein Bauchgefühl, und das ist jetzt in keinster Weise irgendwie justiziabel oder nachweisbar, sagt mir erstens, dass dieser Mann natürlich jetzt die US-Wahl gewinnen wird, weil das Einzige, was als amerikanischer Präsident eine Bedeutung hat, ist Stärke, Stärke zu zeigen, zu präsentieren. Das ist mit Abstand das Wichtigste für amerikanische Wähler. Und das ist ja sowieso, ich meine, wenn irgend so rechnungsfähiger Mensch irgendwas über Biden sagen kann, ist es, dass er eben keine Stärke repräsentiert. Und obwohl er die bessere Wahl zu Trump wäre, werden sie ihn trotzdem nehmen. Nach dieser Nummer jetzt aber endgültig. Und das ist auch nur mein Bauchgefühl und durch nichts wirklich belegt. Ich glaube nicht an das, was dort passiert ist. Ich bin kein Verschwörungsheini, ich ziehe mir keinen Aluhut auf und so. Aber ich sag mal so, John F. Kennedy ist vor 50 Jahren in einem fahrenden Auto 3-mal getroffen worden. Aus einer größeren Entfernung, als jetzt der Fall war. Dieser Attentäter hat Trump am Ohr getroffen. Aus gerade mal 100 Metern mit einem modernen Gewehr. Alle, und ich weiß, du wirst gleich einschneiden, aber das muss ich kurz sagen. Es glaubt doch kein zurechnungsfähiger Mensch, dass wenn ein US-Präsidentschaftskandidat, ob es jetzt Biden oder Trump ist, dass irgendein Dach im Umkreis von 2 Kilometern unbewacht ist, dass irgendein Dach nicht mit Scharfschützen ausgestattet ist, dass irgendein Fenster unbeobachtet ist. Die können mir doch nicht allen Ernstes erzählen, dass das, sagen wir mal, niemandem aufgefallen ist, dass sich dort jemand offenbar sichtbar, und es sagen Passanten sogar, dass sie die Security darauf aufmerksam gemacht haben, dass dort oben ein Mann mit einer Waffe ist, sich positioniert hat und dass er dann convenient, wie man so sagen würde, 10 Sekunden oder 2 Sekunden, nachdem er seinen ersten Schuss abgegeben hat, erschossen wurde. Und ich weiß, wir bewegen uns jetzt wirklich im Verschwörungstheoriebahn, Trump wird niedergerungen von seinen Security-Männern, ehemaligen Marines, weißt du, Leute, die beim Secret Service sind, also die höchstens, also bessere Security-Personal gibt es nicht. Und diese 6 Leute, die sich auf ihn draufwerfen, sind nicht in der Lage, diesen 76-jährigen alten Mann am Boden zu halten, was natürlich ihre Aufgabe wäre, sodass er sich nochmal aufschwingt, ins Mikro Fight, Fight, Fight brüllen kann und eine Faust hochstrecken kann, um das ikonischste Foto der nächsten 100 Jahre zu erzeugen, nämlich wie er mit blutendem Ohr vor der amerikanischen Flagge seine Stärke positioniert. Ich finde das unfassbar verdächtig. Es hat aber alles komplett funktioniert. Wenn es geplant war in irgendeiner Art und Weise, die USA werden ihn mit mächtiger Übermacht wählen und wir werden vier Trump haben. Das war mein Take und diese Nummer.
Ja, ist gut. Ich habe dazu keine Meinung. Ich weiß es
das
nicht.
Das darf man auch mal haben.
Nee, also es ist heute Morgen passiert. Ich habe jetzt ein paar Videos auf Twitter gesehen. Ich würde jetzt einfach mal warten, was rauskommt. Ich glaube, die ganze
natürlich
Welt.
Nicht.
Ja, also ich finde es immer so, wenn man so voreilig gleich Schlüsse zieht und gleich, weil letztendlich ist das ja eine Verschwörungstheorie, die du da hast. Und
das, was ich gerade gesagt habe, ist eine klassische Verschwörungstheorie, ja, richtig. Ist aber
ja.
Auch, ich habe über mein Bauchgefühl gesprochen und vorstellen könnte, dass politische Kräfte in den USA versuchen, dieses Präsidentschaftsrennen zu beeinflussen. Und das
aber
hat ja auch fantastisch.
Ich hab mal eine
Wenn man
Frage.
Davon ausgeht, sie haben es so versucht, hat es fantastisch funktioniert.
Ja, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Okay? Also, würdest du sagen, okay, hör mal zu. Du gehst jetzt auf dieses Dach da oben, du 20-jähriger Typ. Ich werde um, keine Ahnung wie viel Uhr das war, 14.32 Uhr mich seitlich an das Pult drehen und meinen Kopf zu 32 Grad neigen und dann schieß bitte auf mein Ohrläppchen.
Okay, okay.
Weißt du?
Ja.
Also würdest du das machen?
Nein, natürlich würde ich da, nein, ja. Natürlich würde ich, und ich glaube auch, dass das nicht das ist, was dort passiert ist.
Ja, also.
Also wir befinden uns da wirklich tief im Verschwörungsland und ich komme jetzt wirklich rüber wie so ein irrer Aluhuträger. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass da ein klassischer, wie Lee Harvey Oswald, ein klassisches Scapegoat, also ein Opferlamm genommen wurde, ein Spinner, den sie da hingesetzt haben, der vielleicht, was weiß ich, irgendwelche nationalistischen Motive hatte oder so. Angeblich war er republikanisches Mitglied oder zumindest Parteimitglied. Und ich glaube, dass das, also mein Bauchgefühl, das ist jetzt nur das, was ich fühle, das ist in keinster Weise bestätigt, das ist nur das, was mein Bauchgefühl zu dieser ganzen Sache war, weil sie so unfassbar inszeniert wirkt, dass damit, also ich möchte Trumps Ohr gerne mal sehen und ich würde gerne sehen, dass es, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm abgeschossen wurde. Ich glaube, dass da irgendwie anders getrickst wurde, aber es ist halt eine Verschwörungsscheiße.
Ja, aber das
ist mein, und man darf sich da
Nee, ich glaube, also man kann es ja auch andersherum sehen, alles Basti. Also weißt du, so solche Aussagen von sich zu geben, könnten ja die anderen, also zum Beispiel die Trump-Anhänger, könnten jetzt auch sagen, hey, ey, die wollten ihn umbringen. Guck mal, die wollen nur nicht, dass er an die Macht kommt, weil wenn er an die Macht kommt, dann wird er alles in Ordnung bringen. Und das ist eine Verschwörung gegen Donald Trump. Also die wollen ihn absägen und das war alles geplant. Aber es hat nicht geklappt, weil, keine Ahnung.
Ja, aber so oder so, ob er jetzt erschossen worden wäre oder leicht verletzt, wie es jetzt passiert ist, ist er ein Märtyrer geworden.
Ja, aber ja, dafür.
Und er wird als Märtyrer gefeiert und natürlich seine Geste, dann sich aufzuringen unter den Security-Leuten und fight, fight, fight zu brüllen. Ey, Donald Trump ist nun wirklich der feigste der Feigen. Wenn da wirklich Gefahr für sein Leben bestanden hätte, wäre der winselnd auf dem Boden in die nächste gesicherte Limousine gekrochen. Ich glaube nicht, dass dieser Mann aufgestanden wäre, wie so Nelson Mandela und fight, fight, fight gebrüllt hätte. Aber er hat es offensichtlich getan. Die Bilder sind da. Es ist, Bilder erzählen immer eine Geschichte. Dieses Bild, wie Trump mit blutendem Ohr die Hand, die Faust hochstreckt, schreit und hinter ihm die amerikanische Flagge weht, ist halt, das ist auf einer Ebene mit dem ersten gefallenen Twin Tower. Das ist auf einer Ebene mit den Soldaten, die das Nazi-Zeichen in die Luft springen. Das wird ein Jahrhundertbild bleiben.
Ja.
Weil es ein entscheidendes Bild unserer Geschichte sein wird.
Absolut. Ne?
Und er wird nicht mehr. Er ist nicht mehr zu verhindern.
Ich
egal,
glaube,
wen die Republikaner, wen die Demokraten jetzt noch aufstellen würden. Und das ist halt Wahnsinn.
Ja, ich guck mal, Basti, ich glaube, also es ist egal, wer er ist. Aber das, was da passiert ist, ist nicht cool. Es sind Menschen, eine Person ist gestorben, andere Menschen sind schwer verletzt, die dort waren. Ich glaube, wichtig ist erstmal kurz innezuhalten und zu sagen, okay, scheiß gelaufen. gute Besserung. Egal, was für eine politische Einstellung jemand hat, letztendlich gibt es Menschen, die ihn wählen. Und genauso ist es ja auch hier in Deutschland. Also man kann jetzt sagen, okay, hey, ich feiere das. Ey, krass, die haben da daneben geschossen, hätten die ihn doch bloß getroffen. Das finde ich auch nicht richtig, weil ich
denke... Das habe ich nicht gesagt.
Nee, ich weiß, aber solche Stimmen gab es ja auch. Ja, also es haben ja manche Leute getwittert.
Ich glaube, es wäre noch katastrophaler geworden, wenn er wirklich von einem Attentäter ermordet werden
also,
wäre. Dann wäre er zu einem Märtyrer geworden, zu einem noch größeren, als er jetzt schon ist.
Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass ich finde das generell so diese Art immer alles... weißt du, wir haben ja echt dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ja, entweder ist es so, wie wir es uns wünschen, und wenn wir es, wenn das anders passiert, als wie wir es uns wünschen, dann ist alles schlecht. Weißt du? Und es gibt keinen Mittelweg.
Stimmt,
weil jeder hat immer diese eine Agenda und sagt, nein, so muss sein, wenn der an die Macht kommt, dann ist Weltuntergang. Bro, wir haben gerade Weltuntergangsstimmung. Also wir sind mitten im Kalten Krieg, auch wenn Trump nicht an der Macht ist. Wir sind mitten im Kalten Krieg, Russland droht mit Atomraketen. Die NATO sagt, hey, stationieren hier schon Abwehrkörper in Deutschland. Flugabwehrkörper, im Mittleren Osten ist Mord und Totschlag, Sudan, Jemen, Afghanistan, weißt du, also es sterben überall Menschen und ohne dass ein Trump an der Macht ist. Und ich glaube, wir Menschen sollten vielleicht mal alle innehalten, kurz mal durchatmen und uns wünschen, dass einfach mal Frieden ist, dass, und versuchen auf normalem Wege. Und ich finde, das haben wir Menschen verloren, diese Debattenkultur zu sprechen und nicht zu hetzen, weil es ist wirklich nur noch schwarz und weiß. Und das würde ich mir wünschen, dass einfach unschuldige Menschen nicht mehr sterben sollten, egal ob es jetzt im Mittleren Osten ist, ob es in der Ukraine, in Russland ist. Das sind, am Ende sind es alles Menschen, die sterben, ohne dass man als Außenstehender sagt, hey, für was? Weißt du, für was passiert das gerade alles? Nur weil gewisse Menschen irgendwelche Ideologien haben und dann ihre Leute rausschicken. Und das finde ich schrecklich. Ich würde mir wünschen, dass das so schnell wie möglich aufgeklärt wird. Und Digga, wenn er gewählt wird, wird er halt gewählt. Dann wählen ihn die Menschen, weil sie ihm vertrauen. Das ist halt die USA. Wir leben in Deutschland. Wir müssen gucken, dass wir hier alles auf die Reihe bekommen. Und ich hoffe, dass wir das überall einfach mit normalen Gesprächen, ohne Hetze, ohne Gewalt, ohne Mord und Totschlag hinbekommen. Das würde ich mir wünschen bei dieser ganzen Geschichte. Und wird jetzt nicht spekulieren, was da wirklich passiert ist und wer jetzt dafür schuldig ist. Das sollen Ermittler machen, die sich damit auskennen.
Kann es ein schöneres Ende zu einer Folge Bratwurst und Baklava geben, als diese versöhnenden, Menschheit zusammenführenden Worte von Özcan Kosa? Wir lassen euch zurück in eine Welt ohne Attentate, mit guter Laune, mit Liebe und mit Celine Dion. All by myself. Nächste Woche wieder Bratwurst und Baklava mit Basti und Ötzi. Bis dann.
Bye bye.